Das NDR2-Update um 12 mit Katrin Schlass.
Eine Kommission soll den Umgang mit der Corona-Pandemie aufklären. Heute entscheidet der Bundestag darüber. Niedersachsen will den Hochwasserschutz verbessern. Und viele gucken beim Urlaub nicht aufs Geld, andere können sich das nicht leisten. Darf man alleine mit einem Buch auf einer Parkbank sitzen? Wie weit muss man mit seiner Pommesschale oder dem Eis von der Bude entfernt sein, um das essen zu dürfen? Aus heutiger Sicht erscheinen manche Corona-Regeln absurd. Umso mehr fordern viele, dass man sich das alles nochmal genau anguckt, Bilanz zieht und vor allem klärt, wie man damit umgeht, falls es eine neue, andere Pandemie geben sollte. Eine sogenannte Enquete-Kommission soll das alles untersuchen, hat die Bundesregierung vorgeschlagen, und das finden viele auch richtig so.
So eine Kommission ist absolut notwendig, weil wir ja eine sehr große Belastung der Bevölkerung hatten zu der Zeit. Und es ist nicht möglich, dass das unaufgearbeitet einfach in die Geschichte eingeht.
Da waren sehr viele Einschränkungen, die unnötig waren. Speziell Kinder und Jugendliche werden da ganz, ganz lange oder vielleicht ihr Leben lang dran zu knacken haben.
Homeoffice haben wir gelernt. Es hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Wir haben gelernt, dass es nicht so panisch sein sollte.
Ja, die Schließung der Schulen, das wäre so ein Punkt, wo ich denke, da könnte man drüber diskutieren.
Ja, in dieser Enquete-Kommission, die das Ganze untersuchen soll, da sollen Experten und Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen sitzen. Ob das Gremium kommt, darüber entscheidet heute der Bundestag. Markus Grill recherchiert für den NDR zu Gesundheitsthemen. Was kann so eine Enquete-Kommission leisten und bringen?
Das ist noch insofern unklar, dass überhaupt kein einziger Experte benannt worden ist und nur ein paar Abgeordnete klar sind. Die Frage wird sein, greift man auch mal auf Vertreter, auf renommierte Vertreter der evidenzbasierten Medizin zurück? Weil die haben ja immer schon gesagt, ein Hauptproblem Deutschlands in der Pandemie war, dass es nicht Wissen geschaffen hat. Also dass man zwar Maßnahmen ergriffen hat, Beschränkungen gemacht hat, aber überhaupt nicht gewusst hat, was nützen diese Maßnahmen? Also was bringt es, Theater zu schließen? Was bringt es, Abstandsgebote vielleicht im Freien zu halten oder nicht? Alle diese Dinge, da ist man so im Blindflug gefahren, und wichtig wäre in so einem Fall schnell, pragmatisch Studien aufzusetzen, die Dinge klären, was wirklich hilft.
Aber wie gut lassen sich aus dem Umgang mit Corona jetzt Lehren auch für andere Fälle ziehen, wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, was das dann vielleicht für neue Viren sind?
Genau, wir können es an dem Beispiel Schulschließungen machen. Es bringt nichts, jetzt die Erkenntnis zu haben, dass Schulschließungen eigentlich viel zu viel und viel zu lange in Deutschland waren, weil sich ja klar gezeigt hat, Kinder und Jugendliche sind von dem Virus eigentlich fast nicht betroffen, weil es fast nicht krank macht. Ja? Daraus kann aber nicht die Erkenntnis sein, dass wir bei der nächsten Pandemie die Schulen offen lassen, weil wir überhaupt nicht wissen, welcher Erreger, welches Virus das nächste sein wird. Es könnte ja auch ein anderes Virus sein, das eben nicht vor allen Dingen ältere Menschen krank macht, sondern Kinder und Jugendliche krank macht. Und insofern ist es wichtig, eben in einer neuen Situation möglichst schnell Wissen zu generieren und dann Maßnahmen zu treffen. Und daran mangelte es im ersten Fall der Pandemie, der Corona-Pandemie, deutlich.
Wie weit sind wir denn für mögliche neuen Pandemien inzwischen besser gerüstet, um so ein Chaos wie bei Corona zu vermeiden?
Also wenn nächste Woche eine neue Pandemie auftritt, würden wir ähnlich reinstolpern in die ganze Geschichte wie beim ersten Mal. Es wird ein paar Dinge werden besser laufen. Also Thema Maskenbeschaffung, glaube ich, dass man da gewisse Dinge gelernt hat. Was das andere anbelangt, dass Deutschland sozusagen nicht gut vorbereitet ist, eben schnell Studien aufzusetzen, um Wissen zu generieren. In dem Punkt hat sich leider noch nichts verbessert.
Dankeschön, Markus Grill. Die Katastrophe im Ahrtal, regelmäßige Überschwemmungen in Bayern, Baden-Württemberg oder auch Sachsen und landunter, immer wieder auch bei uns im Norden, an den Küsten, aber auch an den Flüssen. Die Deutsche Umwelthilfe hat untersucht, wie gut wir gegen solche und vielleicht auch noch stärkere Hochwasserlagen gewappnet sind. Fazit: Die meisten Bundesländer sind nicht genug darauf vorbereitet, sagt der Verein. Er stützt sich dabei auf Daten von Versicherern und der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Niedersachsen zählt demnach zu den Ländern mit dem höchsten Risikograd. Die Landesregierung will gegensteuern und den Hochwasserschutz verbessern. Christine Helfermeier, NDR 2 Hannover. Warum ist Niedersachsen so stark betroffen?
Na, die Deutsche Umwelthilfe, die hat verschiedene Faktoren ausgewertet und daraus Risikograde errechnet. In Niedersachsen ist das Risiko deshalb besonders hoch, weil es hier einen hohen Anteil an Hochwasserrisikofläche gibt, so heißt das, und gleichzeitig viele Wohnadressen in diesen Überschwemmungsgebieten. Traurig trauriger Spitzenreiter hier, das ist der Landkreis Celle. Dort liegen laut Umwelthilfe fast 3000 Adressen in Hochwasserrisikogebieten. Dahinter folgen die Landkreise Wolfenbüttel mit gut 1800 Adressen, Nordheim mit fast 1500, Schaumburg mit gut 1300 und schließlich der Landkreis Holzminden mit fast 800 Adressen. Problembereiche sind laut Umwelthilfe vor allem kleinere Talräume des Mittelgebirges und die Niederungen der großen Flüsse.
Und was lässt sich da jetzt machen?
Die Deutsche Umwelthilfe, die empfiehlt, dass man lokal genau hinschaut und dann angepasste Maßnahmen für den Hochwasserschutz dort findet. Bei weitläufigen Auen könnten beispielsweise die Deiche weiter zurückverlegt werden, ganz einfach, um dem Fluss ein bisschen mehr Platz zu geben. Die betroffenen Kommunen, die machen sich auch Gedanken, heißt es jetzt zum Beispiel vom Landkreis Wolfenbüttel. Beispielsweise hat auch die Stadt Wolfenbüttel nach dem Weihnachtshochwasser begonnen, eine Schutzanlage beim Ockerbogen zu errichten und habe auch Erlenbäume im Uferbereich gepflanzt, die vor Unterspülen des Ufers schützen sollen. Der Landkreis Celle fordert das Land auf, Städte und Gemeinden mit mehr Geld für Hochwasserschutz zu unterstützen, denn die seien am Ende zuständig und die würden sich auch kümmern. Doch das Umsetzen von Schutzmaßnahmen, das koste einfach viel Geld.
Und was sagt das Land Niedersachsen dazu?
Niedersachsen sagt, wir sind dran. Das Wassergesetz wurde geändert. Dadurch soll sich auch naturbasierter Hochwasserschutz verbessern, also renaturierte Flussläufe und natürliche Auen beispielsweise. Umweltminister Meyer, der appelliert außerdem an den Bund, endlich das Gesetz zu erlassen, dass in Überschwemmungsgebieten gar nicht mehr gebaut werden darf. Außerdem fließen 100 Millionen Euro aus dem Sondervermögen unter anderem in den Hochwasser- und Küstenschutz. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass Niedersachsen, wie auch ganz viele andere Bundesländer, bislang keine Übersicht zum Hochwasserschutz und den Maßnahmen dort gegeben hat. Die ist laut dem Umweltminister Meyer aber geplant.
Dankeschön, Christine Helfemeier, NDR 2 Hannover. Überall starten jetzt die Sommerferien oder sie laufen schon, heißt für viele ab in den Urlaub. Je nachdem, wo es hingeht, kann das ganz schön teuer sein. 2 Wochen Urlaub auf Mallorca mit einer 4-köpfigen Familie in einem guten Mittelklasse-Hotel, dafür kann man schon mal so knapp 10.000 Euro hinlegen und das ist mittlerweile fast normal, nicht nur auf der Baleareninsel. Aber es gibt mehr Menschen, die bereit sind, für Urlaub auch mehr zu bezahlen, das zeigen neue Tourismusstudien. Andere können sich das gar nicht leisten, verreisen deswegen lieber kürzer und verzichten auf Flugreisen und teuren Luxusurlaub, wie zum Beispiel in diesem Hotel auf Mallorca.
Wir haben 24 Zimmer, die Preise liegen zwischen rund 400 Euro und mehr als 1.000 Euro.
Erzählt Christina Östrim, sie ist Hoteldirektorin eines Boutique-Hotels im Hafenviertel von Palma. Früher eher einfach, heute schick renoviert, edel in Beige und Weiß. Und das Hotel wurde dadurch teurer. Eine Entwicklung, die auch Touristen beobachten, die schon viele Jahre auf die Insel reisen.
Ich stelle fest, von einem aufs andere Jahr, dass das Hotel um 30-40% teurer geworden ist.
Luxus läuft offenbar. Nach einer Studie des ADAC wollen 23% der befragten Deutschen deutlich oder etwas mehr Geld für Urlaub in diesem Jahr ausgeben. Andererseits zeigt die Befragung aber auch, die soziale Schere geht beim Thema Urlaub deutlich auseinander. Der Anteil derer, die ganz auf Urlaub verzichten, ist beispielsweise von 17% auf 32% gestiegen. Reiseexpertin Anne Zitschke von HolidayCheck erklärt das so.
Interessante Entwicklung ist, dass der Urlauber dieses Jahr mehr abwartet und sich wirklich überlegt, was möchte er buchen, kann er dieses Jahr überhaupt im Urlaub fahren, da der preisliche Zenit für viele jetzt erreicht ist.
Wer günstig Urlaub machen will, bleibt häufig in Deutschland, um sich den teuren Flug oder Zug zu sparen. Immer beliebter werden beispielsweise Jugendherbergen oder der gute alte Campingurlaub, beispielsweise an der Ostsee, so wie ihn Mike Königstedt aus Berlin verbringt.
Meine Großeltern kamen damals darauf und haben uns dann als Familie hierher geschleppt. Also mein Vater, meine Mutter, Schwester, wir. Und jetzt ist es so, dass wir selbst mit den Kindern schon herkommen.
Viele Deutsche seien insgesamt noch vorsichtig und würden ihren Urlaub erst spät buchen, sagt Reiseexpertin Anne Zitschke. Aber das hätte nun auch Vorteile.
Das führt auch eben dazu, dass eben viele jetzt reagieren, Hotels, Fluggesellschaften, Veranstalter, um die Preise eben zu senken. Also es gibt einen Einbruch nach unten, das kann man sagen.
Urlauber können deswegen demnächst mit kräftigen Rabatten rechnen, so die Expertin. Last Minute könnte so auch wieder zum Reisetrend werden.
Infos von Katharina Wilhelm.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.